Der Schlüsselmoment war tatsächlich, dass wenn man in eine Zelle geht und da begleitet dich jemand rein und dann sagt er, schönen Abend noch, geht dann raus und dann macht er die Tür zu und auf einmal so ein und da habe ich echt wirklich geheult wie ein Schloss. Ich dachte so, ich komme jetzt hier nicht raus. Ich kann jetzt machen, was ich will, komme hier nicht raus.
Ben Zucker und einer seiner dunkelsten Momente. 10 Tage saß er als junger Bursche im Gefängnis nach einer Schlägerei. Danach hatte er nie mehr Ärger mit dem Gesetz. Der Mann, der doch immer nur Musik machen wollte und lange 20 Jahre auf seinen Durchbruch warten musste. Er hat hunderte Lieder geschrieben, kleine Auftritte gehabt und sich mit allen möglichen Jobs über Wasser gehalten. Und dann ein magischer Samstag im April 2017. Ben Zuckers Auftritt bei Florian Silbereisen ändert alles. Von einem Moment auf den anderen ist er ein Star, wird hofiert, gehätschelt und verehrt. Wie ist er mit dieser 180-Grad-Wende in seinem Leben klargekommen? Und wie schaut er heute auf die nicht so erfolgreichen Jahre zurück? Was hat ihm da Kraft gegeben? Im Promi-Talk hat er sehr offen darüber gesprochen. War ein spannendes Gespräch mit Ben Zucker.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Ben Zucker ist da. Ben, herzlich willkommen. Ich freue mich.
Moin, freue mich hier zu sein.
Als du hier gerade wieder reingetänzelt bist ins Studio, geschmeidig und sportlich und fit, habe ich sofort einen Bauch eingezogen.
Ja, ich habe auch.
Nee, du nicht.
Nee, hier ist ja, jetzt.
Bei dir?
Ich habe wieder ein bisschen zugelegt. Doch.
Hast du das Sixpack vernünftigerweise wieder ein bisschen unter Fett gelegt?
Ja, das war ja damals. Das heißt damals, ich tue gerade so, als wenn es
ein paar Monate
Jahre her wäre. Nee, das war ja die Idee, als ich beschlossen hatte und noch ein halbes Jahr Zeit hatte.
Zum 40. hast du dir das geschenkt.
Bis zum 40. mal unbedingt so eine Art Anmutung eines Sixpacks haben. Ist mir dann so halbwegs gelungen, glaube ich. Und das war eigentlich schon alles, mich selbst dahingehend zu challengen. Also war aber auch sehr anstrengend und ich würde es auch keinem empfehlen. Also ich empfehle es keinem. Da verliert man schon an, was heißt Lebensqualität, das stimmt nicht. Also mir ging es besser, es war alles entspannter. Ich war fit wie ein Turnschuh, bin morgens um 6 aufgestanden und konnte sofort Bäume ausreißen. Also ich war schon sehr, sehr fit.
Also die Bilder waren schon eindrucksvoll, muss ich sagen. Es sah schon richtig gut aus.
Aber ich bin auch ein Lebemensch. Ich möchte auch gerne mal 5 Grad sein lassen, mal genießen, mal einen Drink. So. Ja. Und dann, das war ja, sind alles Dinge, die du dann nicht machen darfst.
Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die dann fast in so eine Art Sucht da dann stolpern. Ich weiß nicht, bist du ein Suchttyp?
Nee.
Also jetzt natürlich.
Nee, auch da nicht. Also jetzt auch nicht, nee.
Ja, weil es gibt dann Leute, die werden dann richtig süchtig und verzeihen sich nichts mehr, wenn die dann irgendwie einen.
Naja, wenn man die ersten, das kann ich nachvollziehen, wenn man die ersten Erfolge an sich dann erkennt und sieht, ist das immer die schwierigste Phase, loszulegen, also diszipliniert loszulegen, dann aber auch merken, okay, geht jetzt nicht von heute auf morgen, es dauert dann schon. Dann geht es auf einmal ganz schnell, dann sieht man, ah, cool. Und dann will man es auch halten und dann verbessern und optimieren. Und dadurch kann ich mir vorstellen, dass man dann sagt, ey, nee, jetzt habe ich das, jetzt kann ich es sehen, jetzt will ich noch mehr sehen. Und das ist nicht, ob man davon Sucht spricht, aber dass man auf jeden Fall.
Ich glaube schon, also es gibt ja tatsächlich so Sport,
auch
dass die Ernährung zu so einem Ding wird, dass man nur noch drüber nachdenkt, ob
wir Fleisch abwiegen, Bisonfleisch, weil das Fettgehalt ist am geringsten und dann so. Und dann, also es war, und Gemüse und dann dünsten und nur so lange und also es war wirklich, und dann nach 18 Uhr nichts mehr und dann nur noch Wasser und Tee und dann Fastenzeiten einhalten und dann Kältekammer und Eisbad.
Also es wirklich so, Kältekammer und Eisbad?
Kältekammer habe ich jeden Tag gemacht, ja. Jeden Tag 3 Minuten.
Wo ist denn die nächste Kältekammer?
Bei mir an der Küste, da gibt's einen lieben Physiotherapeuten und der hat eine Kältekammer.
Weil da sonst die Rheuma-Patienten wahrscheinlich von profitieren, oder? Ich glaube, denen hilft's.
Ja. Jetzt bist du natürlich
ein Mensch auch unter wirklich mittlerweile extremer öffentlicher Beobachtung. Und dann sagen
die, ist das so, ja?
Ich habe davon gehört. Dann sagen die Leute zum Beispiel, boah, Sixpack, super.
Naja,
und wenn du jetzt, also jetzt gesetzt den Fall, du hast jetzt ja ein Hemd und T-Shirt an, darauf haben wir uns geeinigt. Ja? Wir haben gesagt, wir kommen beide angezogen heute.
Genau.
Ja. Wenn du jetzt hier mal ablegen würdest und dann würden die gleich sagen, ah, Sixpack hat er jetzt nicht mehr, irgendwie ist er, so, kann ja dann auch von außen so
ja, kann ich
Druck
aber mitleben,
machen.
Weil ich ja wusste, oder ich weiß ja, wie hart es war, da hinzukommen. Wusste aber auch, okay, den zu halten wird die große Schwierigkeit bzw. Herausforderung. Der wollte ich mich aber nicht stellen, weil ich dachte, nee, ich möchte gemütlich machen, ruhig machen und bewege mich weiterhin, aber nicht mehr in dem Ausmaß.
Ja.
Weil das war ja auch schon eine Turbo-Situation, die ich da eingelegt habe, weil ich habe das ja in einem halben Jahr gemacht.
Wahnsinn.
15 Kilo abgenommen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also es war schon sehr heftig. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es die gesündeste Herangehensweise ist.
Wahrscheinlich nicht.
Nee, aber das musste eben schnell gehen und ich hatte ja nur noch ein halbes Jahr. Ja.
Aber man merkt natürlich auch, wenn dich was packt und wenn du für was brennst, und das war da ja offensichtlich der Fall, dann geht auch was.
Immer. Das glaube ich, das ist meine Basis-Lebenseinstellung. Mit all den Dingen, die ich anfasse oder eben dann bewegen möchte für mich, Auch in der Musik und all die Dinge, die ich für mich schaffen möchte, da gebe ich immer 120%. Mhm. Also entweder 120 oder ich lasse es sein. Aber ich mache Eier hier nie rum und mache hier irgendwas in der Mitte und mogel mich durch. Also entweder ich bin dagegen, mache ich nicht mit, oder ich bin voll all in.
Das ist natürlich interessant, wenn man ein bisschen auf deine Lebensgeschichte schaut. Ich meine, du hast mit 14 eine Gitarre geschenkt bekommen, glaube ich. Und ab da hast du gesagt, okay, das ist mein
Ding. Nicht sofort, nicht so ganz. Also ja, ich habe die, genau, die hatte ich dann. Und dann habe ich angefangen zu spielen und habe dann gemerkt, oh ey, das ist ja ganz schön schwer, Gitarre spielen. Mhm. Das macht ja gar keinen Bock. Ja, das ist so lange, das dauert ja ewig, bis man da dann irgendwie, ne, auch, wie wir gerade schon sprachen, von dem sogenannten Erfolgserlebnis. Das hat echt tatsächlich eine Zeit lang gedauert. Und dann habe ich die in die Ecke gestellt, nochmal 3 Monate. Und dann, nach einem halben Jahr dann, bin ich nochmal ran und dann ging es los. Voll Bock. Also da war ich hochmotiviert, habe dann KMCR von Nirvana gelernt, das war mein erster Song, zu dem ich dann gleichzeitig auch singen konnte. Da war ich dann sehr stolz auf mich und dann ging es so weiter. Dann habe ich immer mehr gecovert, verschiedene Dinge ausprobiert, dann meine ersten eigenen Gedichte, Texte, so Geschichten aufgeschrieben und dann versucht, Songs daraus zu bauen. Wusste natürlich dramastrukturell überhaupt nicht, wie das angestellt werden könnte, aber hab dann so versucht, ah, okay, das müsste jetzt die Strophe sein und dann muss hier singe ich dann jetzt Ich liebe dich und hier ist und hier ist das Ende dann so. Ne? Also hab dann versucht, irgendwie mich da durchzumogeln. Also für mich, weil ich noch keine Ahnung hatte, beziehungsweise immer die Parallelwelt zur Musik hatte und dann habe ich dann versucht, daraus meine Texte zu bauen.
Und ich weiß, dass deine Kumpels dir da viel Unterstützung auch gegeben haben im Sinne von Rückmeldung, dass du natürlich gehört hast auch, ey, Ben, das ist super.
Ja, meine Familie und Freunde, war tatsächlich so. Ich habe dann, also man hat damals schon herausgehört, okay, der Typ hat irgendwie eine andere Stimme, der singt irgendwie kratziger und dann gab es dann auch, Benni, singst du wirklich so, naja, ich singe jetzt so, ja, ich kann das jetzt, das ist immer die große Diskussion, ist das eine Technik und wie machst du das? Und ich so, nee, sing einfach so. Ich will es tatsächlich fast schwerer, klar zu singen. Und ja, aber das ist doch, und da sage ich auch immer gern, möchte ich mich jetzt nicht mit diesen Menschen, die ich, oder mit den Meistern, die ich jetzt nenne, vergleichen, aber Kurt Cobain oder Rod Stewart oder Joe Cocker Interviews, da reden die ja, da reden die ja auch nicht so. Die reden ganz normal und singen dann eben, wie sie eben singen. Und wo war ich stehen geblieben? Genau, und dann, um deine Frage zu beantworten, entschuldige bitte, war es schon so, dass immer mehr Feedback um mich herum ausgesprochen wurde und das fand ich natürlich cool und dann dachte ich, oder beziehungsweise hat mich das natürlich noch mehr motiviert, dran zu bleiben. Ja. Ne? Wusste aber überhaupt nicht, was man jetzt da machen muss, wie man das macht, wo man da hingeht und wie man jetzt hier immer noch keinen Song gehabt und
genau, war ja und du noch bist jung. Und du bist dann aber nicht, wie es viele ja dann versucht haben, zum Beispiel über eine Castingshow oder
niemals.
Indem du bei Plattenfirmen dann die Klinken geputzt hast.
Genau, nee. Bei den Plattenfirmen war es so, dass ich schon wusste, dass die CD, damals war die CD ja noch echt eine coole Sache, dass die CD, ich die da unten abgebe im Foyer. Dann geht die zu dem Portier, der gibt die dann dem Praktikanten. Der Praktikant höchstwahrscheinlich jemanden, der, also mir war klar, oder ich habe eigentlich immer gedacht, die CD wird nicht den richtigen Schreibtisch erreichen oder den Schreibtisch, den ich brauche, an dem jemand sitzt, der jetzt sagt, hier, ich höre jetzt mal rein und... Ne? Deswegen habe ich das gleich mal kategorisch ausgeschlossen.
Aber was war in deiner Fantasie dann dein Weg? Also,
ich stand einfach vorm Spiegel mit meiner Gitarre davor und habe einfach da reingesungen und mir vorgestellt, dass da jetzt ganz viele Menschen sind, die meine Musik hören möchten.
Aber da hätte sich ja dann irgendwie
ein
Portal auftun müssen.
Da war natürlich keiner.
In der Zauberwelt.
Ich habe mir immer vorgestellt, wie das sein und das war immer der Glaube daran. Ich stand vorm Spiegel, habe meine eigenen Sachen und dann habe ich mir vorgestellt, wie das dann so, wie vielleicht mehrere Menschen mal kommen oder mal ein paar. Oder ging ja auch nie darum, es ging ja nie um... um Größenordnung, es ging immer um darum,
das machen zu können, aber schon auch davon leben.
Das kam aber erst später, das kam ja erst nach der Schule und dann war dann klar, okay, jetzt ist Ernst des Lebens, jetzt habe ich hier irgendwie, jetzt muss ich ja Geld verdienen irgendwie. So, dann habe ich ja verschiedenste Nebenjobs gemacht und habe dann gemerkt, okay, das muss man jetzt irgendwie in Einklang irgendwie bringen. Und ja, und da gab es dann die ersten Träume, das war so 20, 22. Mensch, wäre doch schön, wenn man irgendwie seine Miete davon bezahlen könnte und ab und zu mal einen Rotwein von oben, also aus dem Oberregal greifen kann und gute Meersalzbutter mit Brot dazu oder irgendwie so, keine Ahnung. Ne? Und das fand ich dann irgendwie spannend und den Gedanken habe ich dann zunächst verfolgt.
Ja. Du warst ja aber in der Zeit, und das ist dir hoch anzurechnen, für nichts zu schade, also vom Kloputzen über Klamotten verkaufen.
Ja, aber es wird immer so sehr unterschätzt, aber es sind ja alles ehrenwerte Jobs, die man benötigt.
Um Gottes Willen.
Nee, wollte ich jetzt gar nicht, jetzt habe ich gar nicht so aufgegriffen. Nee. Wollte jetzt auch nicht sagen, das ist ein super Job, das wollte ich damit auch nicht sagen. Aber es sind natürlich Jobs auch der Tellerwäscher und auch der Kloputzer und all die Jobs, die müssen ja auch gemacht werden. Mhm. Und das muss man dann natürlich, es ist ein viele sagen niederer Job oder ist ein Job, der jetzt für den muss man oder bei dem muss man nichts, für den muss man nichts können, nichts gelernt haben, stimmt auch. Aber er muss ja trotzdem gemacht werden. Und wenn man das dann so macht, dann macht man das einfach. Und ich wusste ja, okay, ich habe ein Ziel, ich möchte aber auch jetzt keine Ausbildung machen oder studieren. Ich brauche jetzt hier einfach nur einen Job, der mich über Wasser hält. Deswegen wusste ich, okay, die Ehrfurcht zu entwickeln, für mich zu wissen, okay, ich kann mich jetzt hier für einen Intellektuellen halten, kann jetzt meine Beine überschlagen und irgendwie irgendwelche Goethe-Zitate in irgendeiner Bar ausplaudern und mich da wichtig fühlen. Aber das Problem ist, wie bezahle ich diesen Wein, den ich da gerade trinke? So, dann nehme ich gar nicht. Müsste also dann auch noch rausrennen und...
Da gibt es in Berlin aber viele, die ihre Tage genau so zubringen, wie du es gerade geschildert hast.
Ja, die dann vielleicht, ja, das kann man ja auch so machen, aber dann dachte ich, und dann kam der zweite Gedanke, macht ja gar keinen Sinn, hier in so einer Bar zu sitzen oder in einem Club mich aufzuhalten, weil die Musik, die da spielt, die will ich ja geschrieben haben. Mhm. Und die Leute sollen ja dann in den Club gehen, damit sie zu meiner Musik tanzen. Kann ich hier nicht rumhängen, ich muss nach Hause, ich muss Songs schreiben. Mhm. Also bin ich nach Hause und habe ich da ausschließlich zu Hause verbracht und habe da immer meine Musik aufgeschrieben und getextet und überlegt und gemacht und getan. Da kam ja auch einiges und bis sehr, sehr viel zusammen. Am Ende waren es ja dann irgendwie über 250 bis 300 Songs.
Wahnsinn.
Ja, ja, war schon. Also auch viele Skizzen, jetzt nicht fertig ausproduziert, nicht missverstehen, aber so war das dann damals,
Ich meine, wenn man dann den Weg, wir müssen nicht an jeder Milchkanne halten sozusagen, aber 20 Jahre hat es gedauert bis zum ganz großen Durchbruch.
Genau, 20 Jahre.
Aber dazwischen waren natürlich noch so ein paar Wegmarken. Du bist Vater geworden und das hast du mal erzählt und das hat mich sehr berührt, muss ich sagen, als du erzählt hast, wie deine Freundin, also die Mutter deiner Tochter, dich quasi weggeschickt hat aus dem bürgerlichen Leben. Also die hat
gesagt, sie hat eigentlich gesagt, da habe ich gerade in so einem Klamottenladen gearbeitet und sie meinte aber dann irgendwann, Benni, ist Quatsch hier, du musst hier raus. Du bist Musiker, du gehst ja da komplett ein. Ich hatte schon Spaß an dem Job. Ich habe meine Jobs, die ich gemacht habe, habe ich dann schon gerne gemacht. Bin nirgendwo hingegangen, habe da so, oh nee, kein Bock. Und eines Tages dann sagte sie zu mir, Benni, musst Musik machen, musst raus, musst dich bewegen. Und wir sind auch nicht mehr, wir waren auch nicht mehr das Paar und so. Das hat sich eh schon sehr, sehr gelichtet alles mit uns. Und dann war klar, und das fand ich, werde ich hier nie vergessen, dass sie einfach gesagt hat, hey, ich war erst auch so, naja, ich bin ja jetzt Papa, ich muss jetzt hier mal durchziehen. Es war der einzige Moment in meinem Leben, wo ich drüber nachgedacht habe, okay, jetzt ist hier Schluss mit lustig.
Tochter war 6 Monate alt.
Sechs, sieben Monate.
Ich meine, genau. Da geht man ja auch nicht.
Da geht man eigentlich nicht.
Herzen zum
Gottes Willen. Dann dachte ich auch, ne, und selbst wenn man sich jetzt gerade vielleicht nicht so gut versteht, was ja nicht der Fall war, wir haben uns gut verstanden. Mhm. Wir waren aber eher wie Bruder und Schwester. Und da wollten wir einfach, haben wir dann festgestellt, jetzt ziehen wir die Reißleine. Und im gleichen Atemzug sagte sie dann zu mir, du gehst da raus, du musst auf die Bühne, Menschen müssen endlich verstehen oder dass du die Chance hast, dass die Menschen sehen können, dass du da wirklich Emotionen transportierst, die du wirklich so meinst. Und das, wenn ich das spüre, das müssen noch andere auch spüren.
Das ist aber stark von ihr, ne?
Das also fand ich sehr,
auch,
sehr...
Auch als Fan quasi.
Ja, sehr gesprochen. Aufrichtig und das fand ich sehr erwachsen. Und weil ich war noch weit weg von erwachsen, bin ich wahrscheinlich immer noch. Aber das ist, zu dem Zeitpunkt war das sehr groß von ihr. Das weiß ich.
Also wichtiger Wendepunkt, kann man schon auch sagen.
Ja, ich fühlte mich dann befreit oder beziehungsweise... durfte jetzt gehen. Also nicht, dass ich darüber nachgedacht hätte oder mich gefangen gefühlt hätte, das nicht. Aber ich habe dann schon gemerkt, ist gut, konnte ich meine Gedanken wieder sammeln und konnte jetzt wieder neu anfangen und konnte jetzt wieder losschreiben. Okay, da habe ich mir noch 1-2 Jobs gesucht, habe dann angefangen als Kellner und noch ein bisschen Tellerwäscher, so die Kombi. Und und dann habe ich da durchgezogen und habe dann aber auch nur so arbeiten können, dass ich noch Zeit hatte. War leider das Problem, ich hätte mehr Geld verdienen müssen. Ich hatte dann natürlich schon ein bisschen Schulden gemacht und hier und Kumpels und naja, und kriegst du morgen wieder meine Eltern. Ja, das war schon sehr unangenehm. Aber gute Jungs, glücklicherweise um mich herum, die das gerne gemacht haben. Und
weil du gerade gesagt hast, dieser Satz, kriegst morgen wieder.
Ja, das...
Ich glaube, den hast du auch deiner Mutter einigermaßen
gesagt. Ja, den habe ich meiner Mom auch häufiger gesagt.
Du bist aber in den Knast, ins Gefängnis gegangen. Also, es gab eine Prügelei unter Kumpels, glaube ich... Das war dann unter euch auch schnell wieder abgehackt.
Aber das war tatsächlich schnell wieder abgehackt.
Staatsanwaltschaft hat gesagt, Feierabend. Geht natürlich nicht.
Genau.
Und du hättest mit einer Geldstrafe
ich weiß gar nicht mehr, wie hoch die war.
Hättest verhindern können, dass du ins Gefängnis...
Ja, die war gar nicht so hoch, aber die war ausreichend hoch für mich in meiner Welt.
Ja. Und deine Mutter hätte es gezahlt.
Hätte es gezahlt, ja. Also um die 2000 Euro, glaube ich, maximal. Ich weiß gar nicht mehr. Genau, und... Und dann hat sie gesagt, sie würde es natürlich sofort übernehmen. Und dann, ich so, nein, Mama, die Suppe habe ich mir jetzt selbst eingebrockt, jetzt ist Feierabend. Da muss ich jetzt durch. Und dann hat sie mich noch dahin gefahren. Ja, dann geht es wie in einem Film, geht dieses Tor da auf, wie so Egon Olsen, stand ich da vor diesem Tor mit meinem Koffer in der Hand, so stand da so, und dann bin ich da so durch die Pforte gelaufen. Und die waren auch alle ganz nett erstmal. Also ich habe das Glück gehabt, man muss auch sagen, deutsches Gefängnis ist eigentlich, also jetzt da, wo ich jetzt war und wie das für mich war, war jetzt kein Ferienhaus oder so geschlossen ist, sondern schon ein Gefängnis. Man hat es auch deutlich gespürt, so ist nicht. Aber insgesamt war der Umgang da schon sehr so jetzt tendenziell freundlich, würde ich sagen, ja. Also nicht die Klischees, die man immer so hört. Also ist nicht zu empfehlen, auf gar keinen Fall. Der Schlüsselmoment war tatsächlich, also ich habe nichts Schlimmes erlebt, aber der Schlüsselmoment, und der war dann doch für mich sehr prägend, bis heute noch, dass wenn man in eine Zelle geht und da begleitet dich jemand rein und dann sagt er, schönen Abend noch, geht dann raus und dann macht er die Tür zu und auf einmal hörst du nun tsch, tsch, tsch,
tsch, tsch. Und dann ist Feierabend.
Und dann bist du da auf deinen 4 Quadratmetern und dann musst du da erstmal, stehst du da erstmal. Mhm. Und da habe ich wirklich geheult wie ein Schloss. Ich dachte so, ich komm jetzt hier nicht raus. Ich kann jetzt machen, was ich will, komme hier nicht raus. Definitiv nicht. Und das Gefühl zu haben, die Kontrolle nicht darüber zu haben, welchen Raum ich hier verlassen möchte. Ne, wenn ich irgendwo bin und merke, hier gefällt es mir nicht, hier gehe ich wieder raus.
Du könntest jetzt gehen.
Genau, ich könnte jetzt sagen, ey, du, schön mit dir, aber du fühlst jetzt gerade nicht mehr. Ich gehe jetzt mal.
Eigentlich doch nicht.
Wenn du aber weißt, du kommst da nicht mehr raus. Mhm. Und irgendjemand anderes entscheidet, nicht irgendjemand, sondern der Wärter, der entscheidet, wann du wieder raus. Klar gibt es dann Zeiten und die werden auch eingehalten. Ist jetzt nicht so, dass man das da vergessen wird, aber man macht sich schon seine Gedanken.
Hat man da nicht Panik, dass die einen vergessen?
Ja, doch, zum Anfang schon. Die erste Stunde dachte ich so, was ist denn jetzt hier Feueralarm und dann rennen die alle raus und ich bin jetzt hier, wie soll ich denn hier wegkommen? Boah, nee, das war ein prägender Moment, den werde ich auch nicht vergessen. Also da war mir auch klar, jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, ey, oh Gott, also noch tiefer kannst du ja echt nicht sinken. Mhm. Also mehr kann nicht schief gehen. Und alles für Musik und oh Gott, das kann es doch nicht sein. Aber ich wusste, ich will nur das. Ich muss jetzt, und da war ich dann 10 Tage, habe ich dann da im offenen Vollzug, das war relativ, ich will es immer nicht beschönigen, aber es war relativ entspannt. Das war
die haben dir das Tor wieder aufgemacht?
Und da konnte ich dann gehen und dann.
Aber trotzdem, wenn man dann so, du bist dann da und wie du gesagt hast, so ein Tiefpunkt ist da erreicht und dann siehst du vielleicht auch ehemalige Schulkameraden, Schulkameradinnen irgendwie, die studieren dann, die kriegen vielleicht dann,
das waren viele, die alle dann studiert haben, alle waren fertig, auch mich herum, haben alle ihre Sachen gemacht und ich war der Einzige, ich war ja dann damals, haben ja viele Musik gemacht, so in Berlin-Mitte, da gab es schon viele, die so musiziert haben und auch verschiedenste Ambitionen hatten, aber ich bin dann tatsächlich der Einzige, der übergeblieben ist. Mit Ellie, also Elena, das ist meine Background-Sängerin, also eine meiner Background-Sängerinnen. Wir kommen beide aus Mitte, wir sind ja zusammen aufgewachsen, in derselben Straße in Berlin und wir beide haben durchgehalten tatsächlich. Und ich dann noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen intensiver und habe einfach mein Ding durchgezogen, geschrieben und gemacht. Und mir war dann klar, ich muss jetzt hier straight meinen Weg gehen und hatte aber immer noch das Problem mit meiner Zeit, die ich hätte aufgeben müssen, um alles zu bezahlen, also um die Rechnung zu bezahlen, die Miete zu bezahlen. Das war dann so, wie mache ich das jetzt? Okay, ich muss Prioritäten setzen. Ich zahle jetzt nur meine Miete und der Rest muss warten. Ist jetzt einfach so. So, dann habe ich meine Miete bezahlt, Strom habe ich auch noch bezahlt.
Ja.
Und den Rest habe ich ja so laufen lassen. Und dann ging es so, dann hatte ich Zeit und habe dann geschrieben und geschrieben. Aber dann natürlich die Schuldenuhr, die lief, ne, ist klar. Und dann war das immer so, bis dann irgendwann tatsächlich dann auch der Gerichtsvollzieher klingelte, klopfte und so. Dann habe ich mich dann totgestellt und so. Boah. Dann dachte ich, okay, ich habe jetzt hier das MacBook und eine Gitarre. Das sind jetzt die Sachen, die sie mir jetzt hier wegnehmen könnten. Ja, war natürlich blöd, weil darüber nehme ich ja auf und meine Gitarre ist meine Gitarre. Und ich habe immer gesagt dann zu mir, ey Leute, ihr kriegt euer Geld versprochen. Ihr müsst jetzt ein bisschen durchhalten. Vertraut mir, ich krieg das hin. Aber natürlich ist der Stellenwert in Deutschland, das möchte ich mal so sagen, ohne jetzt hier jemanden anzuprangern, aber ich finde es schon sehr kompliziert als Musiker, der versucht, alles zu geben, dass der gar keine Chance hat. Du hast einfach gar keine Chance, in der Kunst irgendjemand zu werden. Klar gibt es irgendwelche Fonds, natürlich kannst du dich irgendwie, kann man sich da irgendwas hinschummeln und man kann irgendwelche Sachen beantragen und mit viel, viel Glück kann man dann da irgendwie irgendwas bekommen. Vielleicht kenne ich mich auch zu wenig aus, wird wahrscheinlich der Fall sein. Wenn jetzt ein paar Leute den Podcast hören, werden wahrscheinlich auf die Idee kommen und sagen, ja, stimmt, ich kenne da was, aber ich glaube, es ist sehr, sehr kompliziert und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und ich habe ja dann noch keine Steuern, ich konnte das ja alles nicht bezahlen. Aber jetzt, sage ich dir, mein Freund, genau dieselbe Zustand, nur dass es läuft und alles easy und aber doppelt und dreifach und auf einmal sieht's nicht die Leute, auf einmal fangen alle an, dann so eine ganz andere Gesprächskultur zu führen, auf einmal bist du ernst genommen, obwohl ich den ganzen Quatsch, den ich immer erzählt habe, davor auch schon erzählt habe, genau dasselbe. Ich sage nie andere Sätze, habe nichts anderes entwickelt, das, was ich als Ansicht durch mein Leben strukturiert und Betrachtungsweisen immer erlebt habe und auch so für mich erzählen wollte, weil es für mich wichtig ist und ich dafür einstehe, habe ich früher schon gesagt und jetzt genauso, ob nur das jetzt auf einmal, super, wenn du das sagst, ey, hätte ich nie.
Jetzt sagt es der Star. Und das, da ändert sich natürlich, die öffentliche Wahrnehmung hat sich natürlich komplett
geändert. Ja, finde ich aber albern, ehrlich gesagt. Finde ich schwierig.
Dann schalten wir mal diesen 17. März 2017 mal kurz dazwischen. Das war ja der große Tag bei Flori Silbereisen.
24. März.
24. März. Ja. Dann eine Woche, okay. Siehst du, was war am Samstag davor im Fernsehen, weiß ich nicht. Zumindest eine Woche. Ja. Aber okay, der 24. März. Du hinter der Schattenwand.
Oh ja.
Jetzt nehmen wir mal kurz, du standest vor dem Tor des Gefängnisses oder hinter der Schattenwand bei Florian Silbereisen.
Den Moment fand ich natürlich...
Wo waren die Knie weicher?
Hinter der Schattenwand tatsächlich. Ja, doch, das möchte ich sagen. Das andere habe ich mir angeborgt und das hinter der Schattenwand war hart erarbeitet. Und da wusste ich dann...
Ja, klar.
Und das mit dem Zellmann habe ich mir ja auch verdient, ganz klar. Und das hatte ich aber hart erarbeitet und da wusste ich...
Jetzt. Aber das ist schon so ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Finale im Sport. Du weißt genau, oder du läufst zum Elfmeter im Champions League-Finale.
Ja, das
der muss sitzen.
Das ist das
Allerschlimmste.
Das Schlimmste, ich glaube, das finde ich das allerschlimmste Gefühl, was man auf dieser Erde haben kann. Champions League-Finale vor 200 Millionen Menschen. Mhm. Einen Elfmeter verschießen. Also das kann sich ja gar nicht vorstellen.
Das ist furchtbar. Und einer ist halt immer.
Und der vorher verschossen hat, über den redet da keiner. Und der jetzt, also das fand ich auch so. Ja. Egal.
Okay, das ist noch schlimmer.
Ja, da würde ich jetzt so behaupten.
Nee,
ja.
Ist klar. Ich
meine, nee, aber jetzt im Verhältnis.
Da gibt es auch viel mehr Unwägbarkeiten. Da steht nur ein Torwart im Tor und der Maulwurf ist im Rasen und so.
Genau.
Aber du hattest
die Parameter sind natürlich andere, aber ich stand dann hinter dieser Schattenwand und weiß noch wie heute, dass Ute Freudenberg hinter mir stand und die dann gesagt hat, Junge, du schaffst es, super. Das war ganz wichtig für mich, das war sehr beseelend. Bin ich bis heute zutiefst verbunden für diesen Satz, weil sie mich da echt beruhigt hat. Und dann bin ich da raus, habe mich da hingestellt. Kannst du wirklich nicht vorstellen, ich habe wirklich so dermaßen gezittert. Also ich habe durch
Deine Ringe
hab meine Ringe klappern. Gehört, hab meine Ringe gehört, obwohl das so lauter war in dieser Halle. Und ich dachte so, okay, jetzt habe ich hier meine 15 Warhol-Minuten, die hole ich mir jetzt. Ich habe jetzt die Chance, diese eine Chance. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ich muss jetzt da irgendwie raus. Irgendwie den Song jetzt performen und irgendwie zeigen, dass ich jetzt da bin oder dass ich okay bin oder dass ich irgendwie, das konnte ich ja nur durch Stimme, also durch Singen und dann ein bisschen, und dann habe ich nicht gewusst und dann rote Punkte und dann fiel mir noch so ein Haar, so ein riesen, die Haare, dann fielen mir die Haare noch ins Gesicht und ich wusste, klebten die hier am Auge und dann habe ich die ganze Zeit, oh Gott, ey, kriege ich das jetzt weg und dann muss ich aber dann trotzdem in die Kamera lächeln. Dachte ich so, eieiei, das ist schwierig alles. Das ist
Wahnsinn, weil da verdichten sich so 20 Jahre.
Ja, das war so
auf
das
einen
war,
Moment.
Ich habe es gar nicht begriffen. Und dann habe ich das einfach gemacht und dann war fertig. Und dann ist mir wirklich so eine große Last. Sieht man, glaube ich, gar nicht mehr so richtig, aber ich habe ich habe ein bisschen geweint. Also ich bin richtig zusammengesackt und dachte so, ist jetzt nicht passiert hier. Oh. Und danach war ja dann auf einmal war alles anders. Ja, das war wirklich seit dem Tag, das ging ja sofort los. Da war gar kein Tag Pause. Ja.
Und jetzt haben wir ja schon ein bisschen gesprochen und es klang ganz oft an, diese eigentlich prekäre Situation, zu wenig Geld und Schulden und irgendwie auf alles verzichtet eigentlich, bis auf Laptop und Gitarre.
Ja.
Und dann kommt plötzlich Geld rein und wahrscheinlich gar nicht mal so knapp. Konntest du damit umgehen oder bist du erstmal, was ja auch völlig legitim wäre, erstmal durchgedreht?
Ich hab noch gekellnert. Also als ich nun mal rauskam, auf einmal ging es halt so schnell und dann meine erste Schlagernacht hatte ich eine Woche später. Olympiahalle München, Ausverkauf 9000 mal eben. Und da dachte ich so, das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Ich weiß gar nicht, wie, der hat noch nicht mal In-Ears, ich hatte noch gar nichts. Ich war einfach nur so ein Typ mit drei gefälschten Ringen. So, und dann hatte ich da irgendwie so meine Zeit, irgendwie ganz schnell mich zu entwickeln und einfach, also ich sag mal so, ich dachte, das muss dann so sein. So lernt man schnell dazu, ins kalte Wasser springen und dann muss man einfach jetzt hier machen. Man kann jetzt nicht sagen, naja, nee, so ist Profigeschäft, habe ich mir dann gedacht. So machen das die Profis. Und ich will jetzt auch ein Profi sein. Also muss ich jetzt hier, wenn die sagen, ich soll da hin, dann gehe ich da hin und dann merke ich nicht. Heute weiß ich, dass es ein bisschen anders laufen hätte können, klar, aber das ist nicht schlimm. Ich fand es gut, die Schule, war eine harte Schule, wichtige Schule und hat mir auch bis heute sehr, sehr viel Spaß gemacht, ganz klar. Und wo war Stegeli?
Dieses Durchdrehen, ob es das gab.
Nee, also ich habe dann schon gemerkt, klar, dass ich dann, wie gesagt, noch gekellnert hatte und dann habe ich... Da hat mein Chef gesagt, Benni, ist Feierabend jetzt hier. Du kannst jetzt hier nicht mehr. Du musst ja jetzt dann weiter und dann muss ich auch immer mehr absagen und so. Und dann hat er gesagt, komm, ist gut, jetzt mach mal ruhig. Und jetzt, glaube ich, bist du auf einem sehr guten Weg. Also das, was ich hier so beobachten kann, ist schon sehr, wow. Ne? Und dann, dann haben wir uns verabschiedet. Und dann hatte ich noch so eine kleine Einraumwohnung mein Bruder, die Freundin, die hatte noch eine Wohnung und in der habe ich gelebt zum Schluss. Ja, und dann hatte ich die Möglichkeit, darüber nachzudenken, mir vielleicht eine größere Wohnung zu nehmen. Und das habe ich dann als erstes getan, ja.
Okay, aber da gab es dann niemand auch, es gibt ja dann, wenn man zum Beispiel mit dem Fußball vergleicht, wenn die Spieler dann plötzlich Geld haben, dann stehen auch 5 gute Freunde meistens drumrum, / Berater, nee, die es dann gar nicht so gut mit einem meinen, die vielleicht da so ein bisschen Honig saugen wollen. Das gehört ja, leider auch zum Profi-Sein dazu.
Ja, das stimmt, aber das...
Dass man gucken muss, wer tut mir wirklich gut und wer will vielleicht nur was abpfeifen.
Ja, das muss man schon ein bisschen beobachten und ein bisschen gucken, das schon. Aber da ich von Hause aus schon eher Einzelgänger bin und die Jungs, die ich um mich herum habe, die kenne ich alle schon 20 bis 30 Jahre. Das ist ein fester Kern, da rüttel ich auch nicht dran und die nicht an mir. Und wir sind alle zusammen aufgewachsen und das ist für mich eine ganz klare Sache. So neue Menschen bin ich sehr, 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 sehr vorsichtig. Mhm. Zurückhaltend, skeptisch, auch vorher schon, auch als noch nicht Profimusiker war. Und habe ich nie gebraucht. Ich brauche keine Kumpels, möchte auch keinen haben. Also ich brauche keinen mehr, weil ich bin gut aufgestellt und da sehr stolz drauf, dass ich das so um mich herum haben darf.
Das ist natürlich gut, weil die falschen Freunde, die werden dann natürlich angelockt wie nichts.
Na klar, es gibt immer so Menschen, die dann so...
Wo man ich habe es immer gesagt.
Der klassische Satz ist natürlich, wenn es nicht klappt, haben es alle gewusst und wenn es klappt, haben es auch alle gewusst. Ja, aber das habe ich, glaube ich, ziemlich gut für mich dann erkannt und ja, deswegen, da gibt es jetzt keine... weiteren Schnittstellen.
Und wenn man so Momente erlebt, sei es jetzt mit Helene Fischer auf Stadiontour vor zigtausend Leuten dann du in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin, diese gigantische Support, den es da gibt. Und also, dann, erstmal den Moment, du bist auf der Bühne und die sind alle wegen dir gekommen.
Ja, das ist natürlich ein Gefühl, wenn man weiß, man spielt eine ausverkaufte Arena-Tour und dann kommen da zum Schluss in die Mercedes-Benz-Arena in Berlin, kommen dann einfach so 14.000 Menschen wegen dir. Und da muss ich mich dann schon kneifen oder muss ich mich schon fragen. 14.000 Leute sind jetzt aufgestanden, zu einer Theaterkasse gegangen, haben ihr Handy gezückt oder haben irgendwie, das Ticket muss ja irgendwo gekauft worden sein. Und die Motivation schon erreicht zu haben, dass man einen Mensch dazu bewegen kann, dass er wegen dir jetzt irgendwo hingeht, noch dahin fährt oder manchmal noch weiterfährt und Hotelkosten auf sich nimmt und dann noch, das ist für mich, das macht mich so ehrfürchtig, dass ich denke, das ist alles andere als selbstverständlich. Nicht nur, klar, man freut sich darüber, dass es voll ist. Natürlich ist das toll, aber natürlich ist das auch, das hat nochmal eine besondere Kraft für mich, zu wissen, wenn ich darüber nachdenke. Man soll es auch nicht zerdenken, aber ich finde es immer wichtig, dass man schon nochmal abruft, ey, die kommen jetzt hier wegen dir her und klar wegen deiner Musik, aber was sie auch auf sich nehmen, dass sie dann hierher kommen. Das ist ja auch persönlich. Und dann zu mir, um von mir zu partizipieren, dementsprechend gebe ich zurück. Da haue ich natürlich 120% rein. Mhm. Und deswegen ist es so eine schöne Zusammenkunft an Emotionen, die ich sehr, sehr schätze.
Und dann geht man von der Bühne und ist irgendwann, weiß nicht, ob du
das war schon dieser das war der klassische Moment, den man so öfter jetzt bespricht, dieser Robert Williams-Moment, wenn er erzählt, 60.000 Stadion in England, Rock'n'Roll, danach sitzt er alleine mit seinem Whisky im Hotelzimmer, so ähnlich war es bei mir auch. Also ich bin dann zu Hause, ich habe ja in Berlin gewohnt noch zu dem Zeitpunkt, ein Freund hat mich nach Hause gefahren und dann saß ich da noch alleine, Kumpel noch und saßen wir da.
Und fühlt sich das dann...
Ja, war ganz leise.
Fühlt sich das gut an?
Ja, das war das letzte Konzert. Ich war so, okay, geschafft. Gut, ey, toll. Also auch erleichternd, positiv erleichternd, aber auch traurig. Das kommt aber erst am nächsten Tag, so der Blues, so ein bisschen so kleine, wenn man so durchweg unterwegs ist, immer alles in Bewegung hält und einem ja auch alles abgenommen wird. Das passiert ja dann auch viel, was ja auch schön ist. Und dann kommt man nach Hause und dann ist so immer, dann ist ganz leise. Mhm. Das ist schon auch anders. Mhm. Dann denkt man so, krass, sollte ich eigentlich genießen? Habe ich auch. Hat jetzt nicht so schwierig, oder ich habe nach Touren nie jetzt große Schwierigkeiten, aber merke schon, das ist schon nochmal eine Emotion, die steht so konträr zueinander, dass man die manchmal nicht zusammenbringen kann. So, 2 Stunden Rock'n'Roll und danach so, boah.
Also du hast Robin Williams angesprochen, ich habe es von ganz unterschiedlichen Ecken gehört. Annette Louisanne hat erzählt, wie schwierig sie das findet, da zurückzukommen oder da nicht auch so ein bisschen abzurutschen.
Ja klar, macht man sich einen Drink mehr auf manchmal, oder 3 oder 4, manchmal trinkt man sich auch einen Schlaf, weil man merkt so, es ist noch so viel Emotion in mir und das kommt aber darauf an, was da am nächsten Tag ansteht oder wie man sich gerade fühlt. Also das ist jetzt nicht irgendwie, ist jetzt kein Rezept für, so fährt man runter, auf keinen Fall, aber kann man auch als Medium nutzen, klar. Wenn es manchmal ist, ist es dann nicht anders möglich, weil man da so gehypt ist und so einen tollen Moment hatte. Ja. Und man kann den auch nicht immer teilen. Also eigentlich ist es unheimlich schwer, den zu teilen, außer mit der Band natürlich. Ja. Aber wir als Solokünstler, da zähle ich jetzt mal Annette dazu logischerweise, wir sind ja dann alleine und wir machen dann unser eigenes Ding. Klar, hängen wir dann mit der Band noch kurz ab und machen da unser Ding. Also so ist bei mir. Ich liebe meine Band, aber am Ende bin ich dann der Solokünstler, der am nächsten Tag dann noch wieder fit sein muss für das nächste Konzert.
Dieser Erfolg, den du hast, man sagt ja auch, nach oben zu kommen, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Aber oben zu bleiben, ist dann die wahre Kunst. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann es nicht beurteilen. Aber du hast jetzt dein viertes Album rausgebracht, Ende letzten Jahres. Mhm. Es läuft weiterhin richtig gut. Hattest du so ein paar Propheten in deinem Umfeld, die dich gewarnt haben
davor? Ja, es gibt ja immer Menschen, die reden oder Ideen haben oder dann viel, oder es ist nochmal anders, wir müssen es nochmal anders, wir müssen nochmal da, ja, wir sollten nochmal hier und... Das ist aber auch okay. Das ist konstruktiv, das ist dann mit Kritik verbunden und es darf auch sein, man darf Dinge auch kritischer betrachten. Man darf auch sagen, hey, da haben wir nur so und so viel verkauft, wir sollten mal lieber so und so machen, dann können wir auch wieder so und so machen. Mhm. Und wenn wir das gemacht haben, dann sollte eigentlich auch das wieder eintreten. Und dafür haben wir aber das und dann ist wieder das. Und dann ist so, naja, Leute, genau, und das ist das, was es ausgleicht. Am Ende mache ich doch nur Musik. Mhm. Nicht nur, sondern für meine Fans. Und das ist ja die Basis. Das ganze Geplänkel, was ihr hier noch irgendwie machen wollt und da noch und hier noch, könnt ihr ja alles machen. Aber das hilft uns hier nicht weiter, wenn meine Fans nicht zu meinen Konzerten kommen und ich nur ein bescheuerter Arschgeige bin, der jetzt hier irgendwie Sachen ausprobiert, die überhaupt nichts mehr mit Ben Zucker zu tun haben. Ich habe da auch eine Verantwortung und die will ich auch, oder der will ich auch gerecht werden.
Gab es da Dinge, die dir vorgelegt wurden als mögliche irgendwie Erweiterung des Geschäftsmodells sozusagen, wo du gesagt hast, ey Leute, lass mich.
Mach ja auch keine Werbung oder so ein Quatsch, das mache ich alles nicht. Ich würde nie meine Fans jetzt hier animieren, hier 20% auf, keine Ahnung, alles. Irgendwelche Kekse. Ja, genau, auf alles.
auf alles.
Nee, es gibt ja dann so verschiedenste Möglichkeiten oder irgendwelche Koops. Nee, da bin ich raus. Mhm. Also, ja, nee.
Du hast es schon ein paar Mal gesagt, du bist auch gern alleine oder hast auch nicht das Bedürfnis, irgendwie neue Leute anzuziehen und dich da irgendwie zu erweitern?
Gar nicht negativ. Ich bin immer nett, freundlich, danke, bitte, sage ich immer. Ja. Und kann auch Gespräche führen, kann mich auch mal einen Abend, also das ist alles gut. Mhm. Aber ich bräuchte jetzt keinen Kumpel, den ich jetzt unbedingt, oder ich bin jetzt auf der Suche oder manchmal geben sich ja solche Momente auch, wo man das Gefühl hat, ey, cooler Typ oder Abend oder coole Frau, cool, ja, easy, aber nö. Mhm.
So, ja. Und dieser Rückzug an die Ostsee hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, oder?
Ja, klar. Ja.
War jetzt mal wichtig, da ein bisschen Wind um die Nase und...
Ich bin einfach sehr gerne, war immer schon gerne an der Küste, bin ja auch so halb an der Küste aufgewachsen. Ich habe ja meine Ferien auch immer bei meiner Oma verbracht, also beim Geburtsort noch. Genau, das war dann auch irgendwann klar, dass meine Wurzeln so laut nach mir schreien, ist, dass ich jetzt zurück muss und wollte auch. Und dann ist Timmendorfer Strand geworden, gut. Mhm. War jetzt nicht mein Plan, ist aber schön da, das kann ich nicht anders sagen. Ja. Merke aber auch, ich werde da nicht mehr lange leben, aber noch ein bisschen mache ich noch, ja.
Das heißt?
Ich werde umziehen, ja.
Wieder Richtung Stadt oder
in
die dort?
Dort in den...
Ja, okay. Ja. Du hast mal einen interessanten Satz gesagt, du hast gesagt, deine Wohnung ist ein Seelenmuseum. Mhm. An dem Begriff habe ich ein bisschen rumgezahnt, muss ich sagen.
Weil
konnte ich mir nicht so richtig was drunter vorstellen. Hilf
müsstest
mir da mal.
Dann müsstest du mal einen Podcast machen.
Den machen wir bei dir im Wohnzimmer. Genau. Ja. Was heißt das?
Das heißt, dass ich, glaube ich, alles, was ich so an Gedanken und Ideen habe oder auch Ereignisse, die mir positiv widerfahren sind, sei es Awards, die ich gewonnen habe durch Erfolge, sei es Bilder, die ich mal selbst gemalt habe, Kunst, die ich schätze, Kunst, die ich sammle, Dinge, die ich einfach aufbewahre, weil sie in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung schön sind. Mhm. Das kann Deko sein, das kann Möbelstück sein. Bei mir ist alles sehr laut, also sehr bunt, sehr farbig. Okay. Also es ist sehr, sehr farbig und sehr, sehr wild. Okay. Da darf auch nichts verrutschen. Also wenn das Buch kurz Zentimeter nach oben, ich bin sehr ordentlich, sehr, sehr ordentlich. Bei mir kannst du... definitiv vom Boden essen.
Ja.
Ja, nicht jetzt nicht penibel, nicht unangenehm. Mhm. Also jetzt nicht so ein.
Also man darf sich schon hinsetzen.
Ja, geht so.
Geht so.
Nein, das geht schon. Das geht schon noch. Aber, ja, nee, und deswegen, da bin ich immer sehr. Das mag ich sehr. Das fühlt sich für mich sehr wohlig an und es hat so eine.
Also
mag diese Atmosphäre.
Wenn ich jetzt bei dir reinkäme in deine Wohnung, könnte ich dann auch so ein bisschen sehen, wie es dir geht oder ging in den letzten Jahren. Weil du sagst, Seelenmuseum, das ganz bunt, ganz...
Ja, du würdest sehen, was das für ein Spektrum an Persönlichkeitsabbildung sozusagen in metaphorisiert, würde ich fast so behaupten. Ja. Das könnte ich sagen. Ohne mich jetzt, wenn du jetzt bunte Sachen siehst, denkst, das ist ein bunter Vogel. Aber vielleicht dann doch, schon eher.
Klingt nach viel Zeugs, wenn du umziehst jetzt dann irgendwann in ein Dorf.
Ja, das wird...
Da fahren deine Tournee-Trucks wahrscheinlich, fahren dann deine
privaten Sachen. Dann braucht man, auf jeden Fall, muss ich jetzt mal ehrlich mir eingestehen, wenn ich noch daran denke, dass ich mal mit 3 Kartons und einer Gitarre umgezogen bin, das waren auch schöne Zeiten. Mhm. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, muss man sagen.
Da sieht man so ein bisschen den Weg, den du auch
gegangen bist. Ja, aber weil ich habe ja auch, das will ich jetzt nicht rechtfertigen, weil ich finde immer, irgendwann muss man auch mal sagen dürfen, dass man stolz auf die Dinge ist, ist auf die man sich erarbeitet hat. Und ich habe ja auch 20 Jahre dafür gebraucht und gearbeitet dafür, bis das überhaupt mal so ansatzweise in die Richtung ging. Und deswegen, ja, leistet man sich natürlich auch Dinge, die schön sind.
4 Kaffeemaschinen.
Ja, aber... Das ist der neue... Also das merke ich... 4 Kaffeemaschinen, das ist ja... Ich verstehe. Ja, aber das ist... Ja,
4 Kaffeemaschinen. Selbst ich habe 2 und ich bin kein Star. Also die doofe Kapselmaschine.
Ja,
wenn man mit dem schlechten Gewissen immer noch so irgendwo
stehen hat. Irgendwie ja.
Also Filter, Siebträger, Kapsel. Was haben wir noch?
Ich habe 2 Filtermaschinen.
2 Filter.
Eine für eine Tasse und eine für eine Multi. Gibt ja diese. Genau. Und wenn es dann schneller gehen muss, ich aber entspannen kann, aber nur jetzt keinen Gast habe, dann mache ich mir nur eine Tasse. Und die ist extra nur für eine Tasse.
Sehe schon.
Naja.
Da ist eine gewisse Expertise da, aber auch die Lust.
Es gibt ja verschiedene Kaffeesorten, die da auch eher kompatibel sind für Filterkaffee. Probiere ich mich manchmal so ein bisschen aus, ja. Aha. Aber ohne Tiefgang. Das ist eher so in meiner Welt. Wenn ich dann, dadurch, dass ich viel alleine bin, dann mache ich auch ganz viel alleine und probiere dann auch ganz viel alleine aus, logischerweise. Ja. Und dann belese ich mich so ein bisschen und dann habe ich noch so einen Küchenhelfer, mit dem ich auch ganz viele Dinge mache und probiere mich so aus.
Klingt nach einem ruhigen, entspannten Leben, was man manchmal gar nicht so denkt, wenn man die wilden Berliner Zeiten noch so im Kopf hat.
Ich finde es spannend, dass man manchmal denkt von mir, dass ich so auf der Bühne, ist aber auch das, was ich liebe und lebe. Ja. Aber genau die Kräfte, die ich auf der Bühne zeige und suggeriere und darstellen und abbilden möchte, die brauchen auch viel Kraft. Mhm. Und die will ich dann in Ruhe für mich zu Hause haben und entsprechend aufzutanken, klar.
Ja. Ben, es hat mir großen Spaß gemacht.
Mir auch, danke.
Einmal so durch dein Leben zu gehen. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke,
dir alles Gute.
Dir auch, dankeschön.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.